Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag, dem 9. Februar 2026. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Ob es heiß ist oder kalt, stürmisch oder windstill, ob der Regen peitscht oder Dürre herrscht, die Antwort ist immer dieselbe: Das liegt am Klimawandel. Angesichts eisiger Temperaturen in Teilen von Deutschland hinterfragen viele die globale Erwärmung, aber eben, auch wenn die Gehwege spiegelglatt sind, soll der Klimawandel verantwortlich sein. Das wird erklärt mit komplexen meteorologischen Modellen. Wie schlüssig sind solche Thesen? Zu Gast dazu ist der Journalist und Klimaanalyst Frank Bosse. Mitten in Zürich wird ein orthodoxer Jude von einem Angreifer niedergeschlagen und verletzt. Der Täter hat eine lange Liste von Vorstrafen und hätte die Schweiz schon vor Jahren verlassen müssen. Die Tat reiht sich ein in eine wachsende Liste von Gewaltakten gegen Juden in der Schweiz. Was lösen diese Ereignisse in der jüdischen Gemeinschaft aus? Darüber spreche ich mit dem Zürcher Gemeinderat Ronny Sief. In Oman finden derzeit Gespräche über das iranische Atomprogramm statt. Am Wochenende wurde zudem bekannt, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach Washington zu US-Präsident Donald Trump reist. Denn in Israel sieht man die Verhandlungen als mögliches Ablenkungsmanöver von anderen Gefahren, die vom Iran ausgehen. Einzelheiten dazu liefert Pierre Heumann, unser Korrespondent in Tel Aviv. Wer kriegt das größte Zimmer? Was wie der Streit unter Kindern nach Bezug eines neuen Hauses für die Familie klingt, das ist Realität im Deutschen Bundestag. Dort will die SPD nicht zugunsten der AfD aus ihrem Saal weichen, obschon die inzwischen einen wesentlich größeren Platzbedarf hat als die Sozialdemokratie. Frank Wahlig kommentiert die linken Besitzansprüche. Soweit unsere Themenübersicht für die nächste Stunde hier bei Kontrafunk aktuell. Eisige Temperaturen im Norden, gefrorene Flüsse und glatte Straßen, Teile von Deutschland erleben einen Wintereinbruch, der so gar nicht zum Bild der globalen Erwärmung passen will. Doch Klimaforscher und Medien sind schnell mit einer Erklärung zur Hand. Gerade diese extreme Kälte sei eine direkte Folge des Klimawandels. Ein schwächelnder Polarwirbel und eine versiegende Meeresströmung im Atlantik sollen Europa künftig öfter einfrieren lassen. Eiskalt, kühl, lauwarm, heiß, regnerisch, staubtrocken. Der Klimawandel scheint immer die passende Antwort zu sein. Ist das auch eine schlüssige physikalische Herleitung oder stecken wir in einer orchestrierten Erzählung, die sich gegen jede Realität immunisiert hat? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Klimaanalysten Frank Bosse von klimanachrichten.de. Guten Tag, Herr Bosse.
Ja, einen wundervollen guten Tag.
Herr Bosse, wir sehen gerade massive Temperaturunterschiede von fast 20 Grad zwischen dem winterlichen Norden und dem milden Süden Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einem normalen Monat im Vergleich zu früheren Referenzperioden. Wie ungewöhnlich ist denn dieser Winter aus Ihrer Sicht wirklich?
Der Winter ist ungewöhnlich, so wie manche Winter immer schon ungewöhnlich waren. An diesen Erzählungen ist natürlich immer ein Stück Wahrheit. Das heißt, die Winter werden im Mittel über viele Winter, sagen wir mal seit 1975, auch um etwa 2 Grad wärmer im Mittel. Ebenso die Sommer. Der Unterschied von Sommern zu Winter ist, dass der Winter viel mehr variiert, von Jahr zu Jahr. Es gibt immer einmal auch einen kalten Winter. Das sagt nicht, dass es nicht auch im Winter tendenziell wärmer wird. Es gibt einzelne kalte Winter. Das ist Folge einer internen Variabilität. Das ist die Luftdruckverteilung über dem Atlantik und bis zu Skandinavien. Und wenn diese nordatlantische Oszillation negativ wird, dann wird es kalt. Das passiert immer wieder mal. Wir hatten immer wieder mal eine negative nordatlantische Oszillation. 2017, 2010. Und das passiert immer wieder in regelmäßigen Abständen. Und demzufolge variieren die Temperaturen. Einen einzelnen kalten Winter zu erklären mit dem Klimawandel ist demzufolge äußerst schwer, weil die wahre Ursache für einen kalten Winter eine interne Variabilität ist, die nordatlantische Oszillation.
Man kann ja das Wetter auch extrem wirken lassen, indem man bestimmte Referenzzeiträume wählt. Also man nimmt dann den Januar 1881, sagt, wie viel wärmer oder kälter er war als der Winter jetzt. Was müsste man stattdessen tun?
So ein Vergleich, solche Referenzperioden sind natürlich üblich. Und siehe da, der Januar dieses Jahres war kälter als das Mittel 1961 bis 1990. Da ist auch der kälteste Winter des Jahrhunderts 1963 mit drin, der drückt den Wert nach unten. Und da waren noch etwa 0,3 Grad kühler und das ist schon relativ ungewöhnlich. Also Referenzperioden sind üblich und sind durchaus kein Problem. Und da muss man eben auch sehen, dass der Januar zum Beispiel sehr, sehr kalt war. Auch die letzte Dekade des Dezembers haben wir sehr kalt und auch der Beginn des Februars war deutlich kühler. Etwa ein Grad unter dem Mittel von 1961 bis 90. Das ist einfach eine Tatsache.
Nun gibt es Erklärungen, die uns serviert werden, warum eben der Klimawandel auch zu Kälte führen kann. Zum Beispiel die Arktis erwärmt sich schneller, der Temperaturkontrast zum Äquator sinkt, der Jetstream leiert aus, das führt zu blockierenden Hochdruckgebieten wie Daniel und ich als Laie, ich schaue da staunend zu und verstehe kein Wort mehr. Gibt es irgendeinen Haken an dieser Theorie des schwächelnden Polarwirbels, der uns derzeit serviert wird?
An dem schwächelnden Jetstream ist ein Riesenhaken. Alle diese Erklärungen beginnen sehr ähnlich. Die Arktis erwärmt sich mehr als die Tropen, als die Subtropen. Das ist auch richtig. Sie erwärmt sich bodennah mehr. Der Jetstream, ein Luftband, ein Windband, der hat den Namen daher, dass er in der Höhe weht, in der die Jets fliegen, also die Reiseflughöhe. Das sind 8 bis 11, 12 Kilometer. Und in dieser Höhe erwärmen sich die Tropen und Subtropen mehr als die Arktis. Sie erwärmt sich dort kaum. Das heißt, der Jetstream wird real stärker, schneller. Das kann man nachlesen in einer Studie Nature Climate Change aus dem November 2024. Der Jetstream wird schneller. Alle diese Geschichten, die uns jahrelang immer wieder in Staunen versetzt haben, mit dem Jetstream, der immer schwächer wird, das war ein Irrtum. Und eine ganz neue Studie aus dem Juni 25, ATU Advances, zeigt, dass der Jetstream nicht mehr ausleiert mit dem Klimawandel. Er war 1960 bis 1980, 85 mehr in Gänsefüßchen ausgeleiert, wavier, also welliger. Beides waren Thesen, die inzwischen veraltet sind und man kann nicht den Jetstream oder einen schwachen Jetstream als Schweizer Messer für alles verwenden, würde ja sehr oft gemacht. Ne? Die Druckgebilde bleiben stationärer, weil der Jetstream langsamer wird und ausgeleiert. Das ist alles falsch.
Gut, dann versuche ich noch mein Glück mit einer ominösen Umwälzpumpe im Atlantik, die eine Art Zentralheizung bildet und vor dem Kollaps steht und dann droht uns ein arktischer Winter wie irgendwann mal vor 60 Jahren. Das lässt sich wahrscheinlich an Modellen alles wunderschön zeigen. Was hat das mit realen Prognosen zu tun?
Ja, bei den Modellen fängt es schon an. Man kann sowas zeigen und da gab es auch in den letzten Jahren verschiedene Arbeiten. Wenn man bestimmte Modelle auswählt, die haben meistens das Problem, dass die eine viel höhere Empfindlichkeit gegenüber CO2. Da gibt es Studien, die zum Beispiel historische Vergleiche ziehen. Und diese Modelle, die einen schnellen AMOC, so heißt diese Umwälzpumpe, Atlantische Meridionale Overturning Circulation, die diesen AMOC-Kollaps vorhersehen, das sind ausgesuchte Modelle. Und das ist eine These, weiter ist es nichts. Es gibt Forscher, die sehr promoten, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und andere. Und es gibt sehr viel vorsichtigere Forscher, das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, die das bei Weitem nicht so sehen. Also es ist eine These, damit irgendwelches Wetter zu erklären, im Moment oder kurzfristig, ist auch völlig falsch.
Jedenfalls können wir feststellen, ist es heiß, ist es der Klimawandel, ist es extrem kalt, ist es auch der Klimawandel. Wenn wir nun eine wissenschaftliche Theorie haben, die von jedem noch so beliebigen Ereignis einfach bestätigt wird, ist diese Theorie dann überhaupt noch falsifizierbar? Das wäre ja wichtig in der Wissenschaft.
Ja, sie ist falsifizierbar. Die Temperaturen, das ist Daten, das ist harte Fakten. Die Temperaturen steigen an und der gesunde Menschenverstand sagt, na ja, wenn die Temperaturen um 2 Grad ansteigen, dann werden auch die Ränder einer Verteilung mit ansteigen. Also wird es auch mehr warme und heiße Tage geben. Und das kann man ja auch nachweisen. Die Anzahl der wirklich heißen Tage in Deutschland steigt an. Das ist klar. Dass die Kälte durch die Erwärmung oder durch, man sagt dazu, radiative forcing, also den Antrieb, dass die Kälte mehr wird, waren mal wilde Thesen, die mit den letzten Arbeiten im Prinzip widerlegt worden sind, ganz einfach.
Nun könnte man ja auch Kälteperioden wie in der guten alten Zeit einfach als eine natürliche Variabilität stehen lassen, im Sinn von, dieses Jahr ist es kalt, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Warum scheint es für die öffentliche Kommunikation so wichtig zu sein, diese Kälteperioden auch gleich in das Erwärmungsnarrativ zu integrieren?
Das liegt daran, dass wir alle Wetter empfinden. Wir empfinden das Wetter, wie es heute wird, wie es gestern war, wie es vorige Woche war. Und wir haben nicht so ein Langzeitgedächtnis, zum Beispiel auch die Winter mit der Zeit wärmer werden. Nicht jeder Winter ist ja so kalt, ist vielleicht einer von 7 oder von 10. Und dann kommen natürlich Stimmen, die sagen, das gibt gar keine Erwärmung. Und das ist natürlich auch falsch. Und dagegen versucht man nun anzuargumentieren, indem man sagt, ja, wenn es kalt ist, liegt es auch an der Erwärmung. Und man läuft damit Gefahr, nicht nur unwissenschaftlich zu phrasieren, man läuft Gefahr, sich lächerlich zu machen. Und das finde ich sehr schade. Man kann einfach sagen, es ist eine Variabilität, es wird immer mal kalte Winter geben, das ändert nichts daran, dass sich das Mittel aller Wintertemperaturen ebenfalls erwärmt.
Stattdessen ist reichlich dramatisch die Rede von Kältetoten und planetaren Katastrophen. Was denken Sie, welchen Einfluss hat diese Rhetorik auf die Akzeptanz der Klimapolitik in der Bevölkerung? Funktioniert das?
Das funktioniert ja überhaupt nicht. Immer wenn man gegen den Augenschein argumentiert, dann wird es unheimlich schwierig. Es gab mal eine Zeit, 2018 bis 2022, 2023, da versuchte man die große Trockenheit, das war mal trocken, gab es eine trockene Periode, auch auf den Klimawandel zurückzuführen und hat sich bis auf ganz wenigen zutreffende Geschichten auch in nichts aufgelöst. Ich erinnere mich noch gut an eine Fahrradtour, die führte durch Bautzen. Und da kam ein Herbergsvater und sagte, guck mal, ich habe hier den Dürremonitor und es ist überall rot und große Dürre und guck mal, hier stehen Pfützen. Das war für mich so ein Zeichen, da stimmt was nicht und Wissenschaft darf nicht gegen den Augenschein argumentieren wollen, muss vielmehr die Fakten erklären und das ist Wissenschaft und nicht irgendwas vorgeben und versuchen, Beobachtungen in ein vorgegebenes Muster zu pressen. Das ist keine Wissenschaft.
Nun gibt es Leute, die sagen, wir müssen uns auf minus 30 Grad alle 10 Jahre in Hamburg einstellen. Gleichzeitig hat man den Eindruck, die Meteorologen sind manchmal schon mit der Wettervoraussage von morgen überfordert. Was halten Sie denn von diesen Langzeitprognosen, dass alle 10 Jahre dies und das passiert?
Statistisch kann man sagen, ja, wir haben alle 5 bis 10 Jahre einen kühleren Winter als die Vorjahre und die folgenden. Was man überhaupt nicht sagen kann, wir kriegen in 30 Jahren minus 30 Grad in Hamburg oder wie am Wochenende im aktuellen Sportstudio die Schneemassen bei Olympia auf die warmen Meere zurückzuführen. Wenn sich dann jemand die Mühe macht und die Oberflächentemperaturen des Nordatlantiks, wo die Tiefdruckgebiete herkommen, dann sind die 0,3 Grad über dem Mittel von 1980 bis 2010. 0,3 Grad und das macht dann Schnee in Cortina d'Ampezzo. Das glaubt kein Mensch und damit schadet man tatsächlich der Wissenschaft in der öffentlichen Wahrnehmung.
Gibt es eigentlich auch irgendeine Wetterlage, wo Sie sagen, na, das kann jetzt nicht mal der eifrigste und kreativste Klimawandelwarner für seine Zwecke ausweiden?
Jeder Klimapropagandist, der versucht, das Wetter vorrangig mit Klima zu erklären, der muss scheitern. Es ist nämlich umgedreht. Das Klima ist ein Mittel, ein langjähriges Mittel aller Wetter. Und nicht das Wetter ist sozusagen ein Produkt des Klimawandels. Es ist ganz wenig ein Produkt des Klimawandels. Wir wissen, wir kriegen wärmere Sommer, wir kriegen mehr heißere Tage. Aber der Versuch, jedes meteorologische Ereignis auf Klima zurückzuführen, ist in aller Regel nicht fundiert und unwissenschaftlich.
Es gab historisch betrachtet immer wieder harte Winter. Wenn wir jetzt die ganze Aufregung derzeit betrachten, sind wir allenfalls einfach alle ein bisschen verweichlicht inzwischen.
Das liegt daran, unser kollektives Gedächtnis, sage ich immer, an Wetter und Winterwetter und so, das wird natürlich geprägt durch so die letzten 15 Jahre. Und da wurden die Winter tendenziell immer wieder ein bisschen wärmer. Und wenn dann mal einer kommt, dann empfinden wir das natürlich als kalt. Das ist auch subjektiv. Aber nochmals, das kann man alles nicht mit Klima unbedingt erklären wollen. Es ist besonders der Winter unheimlich variabel und es kommt immer mal vor, es gibt einen wärmeren Winter und es gibt einen kälteren Winter. Das ist Wetter und Witterung und damit sollte man es belassen.
Der Klimawandel als Erklärung für jedes Wetterphänomen oder auch für ganz normales Wetter. Sie hörten Frank Bosse von den klimanachrichten.de. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich und wünsche allen Hörern einen wundervollen Tag.
Es sind Szenen, die man in einer Schweizer Metropole nicht für möglich halten möchte. Am helllichten Tag wird in Zürich ein orthodoxer Jude niedergeschlagen. Der Täter ein mehrfach vorbestrafter Mann. Dieser Vorfall vor einer Woche ist kein Einzelfall, sondern reiht sich ein in eine erschütternde Serie von Angriffen, Drohungen und Sachbeschädigungen, die seit den Terroranschlägen vom Oktober 2023 massiv zugenommen haben. Besonders brisant, die Ausschaffung des Täters, eines Kosovaren, wurde bereits vor Jahren gerichtlich verhindert. Wie sicher ist jüdisches Leben in der Schweiz noch? Darüber spreche ich jetzt mit Ronny Sief. Er sitzt für die grünliberale Partei im Zürcher Gemeinderat, ist selbst Jude und engagiert sich seit Jahren aktiv gegen Antisemitismus. Guten Tag, Herr Sief.
Guten Tag, Emilius.
Herr Sief, der bewusste jüngste Vorfall in Zürich, der mehr aus Zufall nicht zum Tod des Opfers geführt hat, was hat er innerhalb der jüdischen Gemeinde in Zürich unmittelbar ausgelöst?
Das erschüttert natürlich uns alle, weil wir wissen, es könnte jeden treffen, der sichtbar oder erkennbar jüdisch ist. Und ich bin auch zum Beispiel bekannt und man weiß, dass ich jüdisch bin. Andere Leute versuchen schon seit einiger Zeit, ihre Identität zu verstecken. Das ist wirklich eine sehr schlimme Auswuchs, dass das bringt, dass die Leute einfach nicht mehr sichtbar sein möchten als Juden. Und natürlich die orthodoxe Gruppe, die da in einem Teil von Zürich lebt, die ist natürlich erkennbar jüdisch und die wird das auch weiterhin sein. Aber sie ist deshalb auch besonders vulnerabel, weil logischerweise jeder, der etwas gegen Juden machen möchte und nicht weiß, was er tun möchte, greift dann diese Leute an.
Der Täter, ein 40-jähriger Kosovare, der hat sich selbst vor den Polizisten noch massiv antisemitisch geäußert, nachdem er bereits überwältigt war. Mhm. Überrascht Sie diese Offenheit des Hasses oder ist das mittlerweile die neue Normalität auf Zürichs Straßen?
Das ist die neue Normalität. Ich sehe von vieler Seite Hass gegen Juden, gegen jüdisches Leben. Man sieht es an diesen ganzen Demonstrationen, die herrschen. Man sieht es an den Universitäten. Also auch das gut gebildete Milieu ist da nicht ausgeschlossen. Man sieht es mit Sprayereien überall. Und natürlich auch im persönlichen Gespräch mit Menschen. Es wundert einen nicht, dass das eben seit dem 7. Oktober als der größte antisemitische Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Holocaust passiert ist. Da ist wie eine Büchse der Pandora aufgegangen und viele denken sich, ja, jetzt können wir wieder. Also statt, dass die Leute Mitleid hatten mit den Juden, die da angerufen wurden, solidarisiert man sich mit den Tätern und mit den Antisemiten. Und deshalb kommt das, was vielleicht vorher ein bisschen unter der Decke steckte, kommt wieder viel mehr zum Vorschein. Und es ist auch nicht der erste solche Vorfall. Wir hatten vor 1,5 Jahren einen ganz schlimmen Vorfall hier in Zürich, wo jemand mit 15 Messerstichen, ein als jüdisch erkennbarer Mann, von einem 15-jährigen IS-Sympathisanten beinahe ermordet wurde.
Bleiben wir noch kurz beim aktuellen Fall. Es wurde danach bekannt, dass das Bundesverwaltungsgericht 2019 die Ausschaffung des Täters verhindert hat, obwohl er vorbestraft war, auch aufgrund von Gewaltdelikten. Man hat damals seinen gesundheitlichen Beschwerden mehr Bedeutung zugemessen als dem öffentlichen Interesse an Sicherheit. Ist das für Sie und andere jüdische Menschen einfach ein weiteres unangenehmes Detail oder messen Sie diesem juristischen Aspekt eine größere Bedeutung zu?
Nein, also das läuft ja schon länger so ab. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich gegen die Ausschaffung gestellt, die Ausschaffung, die der Kanton Zürich und sogar das SEM, also das Migrationsamt, beauftragte, hat es gestoppt. Das Verwaltungsgericht findet immer gute Gründe, um die Leute hier zu behalten, und die Rechnung bezahlt ja dann nicht das Gericht, sondern irgendwelche Menschen, die diesen Gewalttätern wieder zum Opfer fallen. Diesmal ist es ein jüdischer Mann. Es ist schon erstaunlich, wie das Bundesverwaltungsgericht seine Rolle wahrnimmt.
Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr, der fordert nun die rasche Ausschaffung des Täters. Das ist natürlich ein Handeln danach. Reicht das als Signal aus, auch um künftig sicher zu sein? Oder muss sich grundsätzlich etwas an der Justizpraxis ändern, um jüdisches Leben zu schützen?
Ja, also das Problem ist halt beim Antisemitismus, ein großer Teil davon ist nicht strafrechtlich relevant. Man sieht ja das immer wieder, beispielsweise der Aufruf zu Gewalt gegen Juden, das heute Globalized Intifada, die globalisierte Intifada, globalisierter, bewaffneter Kampf gegen Juden, das ist nicht strafrechtlich relevant. Und so läuft dann das auf einer Ebene einfach immer weiter. Und jetzt hier bei dieser Ausschaffungspraxis, ich weiß nicht, ob der Kosovare schon früher antisemitisch aufgefallen ist, aber er war sicher ein Gewalttäter. Und ich verstehe nicht, dass Gewalttäter, Ausländer, die mehrfach oder immer wieder vorbestraft sind, dass man da das Interesse der öffentlichen Sicherheit nicht höher wertet. Ich glaube, niemand kann das wirklich nachvollziehen.
Dieser Angriff war kein isoliertes Ereignis. Sie haben bereits selbst die Messerattacke vom März 2024 erwähnt. Dann gab es den versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge. Gibt es in der Schweiz ein strukturelles Problem mit Antisemitismus und ist dieses Problem importiert oder gewissermaßen selbst erarbeitet?
Es kommt halt von verschiedener Seite. Es gab schon Antisemitismus hier schon sehr, sehr lange, schon im Mittelalter wurden ja zum Beispiel hier in der Stadt Zürich alle Juden ermordet, alle Juden, die hier wohnten, und 500 Jahre lang durften gar keine Juden mehr in Zürich leben. Das ist nicht neu. Jetzt kommt es halt wieder größer auf. Und ja, wir haben eine Mischung. Wir haben den importierten Antisemitismus. Man weiß, dass es das gibt, dass es ein virulentes Problem ist. Aus dem arabischen Raum, wo die Leute sehr antisemitisch unterwegs sind, oder viele Leute sehr antisemitisch unterwegs sind. Aber auch hier, wir haben die linksextreme Gruppe, die jetzt da mitmacht. Und dann haben wir auch noch die Rechtsextremen. Und dann haben wir auch noch aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft. Es ist wirklich ziemlich schlimm, dass auch gut ausgebildete Leute in der Universitäten auch da mitmachen. Das ist auch nicht neu. Die Nazis hatten ja sehr viele Uniprofessoren, sehr viele Ärzte, die waren da zuvorderst mit dabei. Also das ist leider nicht neu. Und ja, ich denke, es ist in der Schweiz wie auch im restlichen Westeuropa jetzt ein strukturelles Problem.
Laut dem Schweizer Antisemitismusbericht ziehen 28% der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz eine Auswanderung in Betracht. Das ist zunächst einmal einfach eine Zahl, wenn auch eine beunruhigend hohe. Entspricht diese Zahl aber auch Ihren eigenen Erfahrungen?
Ja, ich denke, wahrscheinlich ist sie eher höher. Es ist natürlich so, dass ältere Leute, so ich denke über 60 Jahre, die denken vielleicht meistens nicht mehr an Auswandern, aber in der Gruppe, die darunter ist, dort ist das ein großes Thema. Und dann ist natürlich die Frage, wo gehen wir hin, oder? Also Auswandern ist eigentlich der falsche Wort. Flucht wäre eigentlich das richtige Wort. Man flüchtet vor einer Situation, die nicht mehr lebenswert sich anfühlt, oder? Wo man denkt, wie lange kann ich noch hier sein? Warum? Weil wir kennen unsere Geschichte. In Deutschland 1933 sind viele noch geblieben. Sie wussten nicht, soll man gehen oder soll man bleiben. Und einige sind gegangen und andere sind geblieben. Die, die gegangen sind, die haben überlebt. Und das ist halt etwas, was bei uns im Kopf, in den Venen, überall drin ist. Wann ist der letzte Zeitpunkt, um zu gehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen? Das ist bei vielen Leuten drin und ich weiß es auch nicht, ob es hier weitergeht, ob wir in 20, 30 Jahren noch jüdisches Leben in der Schweiz haben werden oder nicht. Das steht wirklich in den Sternen. Aus Frankreich ziehen jedes Jahr Tausende nach Israel. Wo könnte man sonst noch hingehen? Gibt es doch noch andere Orte, wo man hingehen könnte und ein sicheres Leben als jüdischer Mensch führen? Also es ist beängstigend, aber es ist wirklich die Realität.
Das Zürcher Stadtparlament hat mehr Gelder für die Sicherheit von Minderheiten gesprochen. Nun kann man natürlich die Frage stellen, ist mehr Geld für Sicherheitsdienste oder irgendwelche Zäune die Antwort, die richtige Antwort, die man als Gesellschaft auf das hat? Wie sehen Sie das?
Es gibt ja auch hier verschiedene Säulen. Es gibt Prävention, wo man vielleicht in die Schulen gehen muss und dort über die jüdische Geschichte, nicht nur den Holocaust, sondern die ganze jüdische Geschichte den Leuten erklärt, hey, da ist eine kleine Minderheit, die ist immer bedroht. Das ist eine enorm vulnerable Minderheit. Man muss Sorge tragen. Aber natürlich braucht es die Sicherheitsmaßnahmen in den Synagogen und so weiter. Seit 5 Jahren finanziert der Staat endlich die Sicherheit der jüdischen Gemeinden mit. Und es nimmt immer zu, oder? Diese Zahlen, die Kosten nehmen immer stärker zu. Und ein substanzieller Teil der Kosten der jüdischen Gemeinde ist jetzt Sicherheit und nicht andere Themen, die man vielleicht haben müsste. Ja, es ist wahrscheinlich unumgehbar. Auch wenn es sicher nicht die schönste Art ist, die Religion zu leben, ist, indem man vor der Synagoge steht und schaut, dass niemand reinkommt, der nicht darf.
Als Gemeinderat, als Zürcher Stadtparlamentarier, wie nehmen Sie Ihre Amtskollegen wahr, Ihre nichtjüdischen Amtskollegen? Wie reagieren diese auf solche Vorfälle? Spüren Sie da eine gewisse Sensibilität oder ist das eher Überforderung?
Es gibt sicher Sensibilität. Es gab zum Beispiel jetzt nach diesem Vorfall auch eine Fraktionserklärung, an der alle Fraktionen teilnahmen. Bei diesen großen Events, da gibt es eine Fraktionserklärung, bei so etwas Außergewöhnlichem wie jetzt. Aber im Rest vom Jahr geht das wieder vergessen und ich denke nicht, dass das wirklich eng im Bewusstsein der Leute ist, wie sich die jüdischen Menschen fühlen. Ich denke, hier ist die Empathie jetzt nicht ganz so stark wie vielleicht bei anderen Minderheiten. Zum Beispiel jetzt dieser Brandanschlag an die Synagoge, die vor ein paar Monaten stattfand. Da gab es nichts, es gab keine Fraktionserklärung, auch der Stadtrat hat nichts dazu gesagt. Es gab nur eine normale Polizeimeldung und ich denke, wenn es ein Brandanschlag gegen eine Flüchtlingsunterkunft gewesen wäre, dann wäre der Aufschrei viel größer, die Empathie viel größer. Und ja, ich finde, dort hat es auch seine Berechtigung. Es ist völlig klar, es darf keine Brandanschläge gegen Asylunterkünfte geben, aber auch nicht gegen Synagogen. Und da gab es weder eine Demonstration noch irgendetwas. Es gab einfach eine Polizeimeldung und damit hat es sich gehabt.
Das Grundproblem scheint zu sein, dass Antisemitismus ein Stück weit normalisiert wurde. Gibt es denn eine konkrete Forderung, gibt es eine Maßnahme im Rahmen der Zivilgesellschaft, die man einsetzen könnte, damit das nicht so weitergeht, beispielsweise im Bildungsbereich? Was haben Sie da konkret für Vorschläge?
Mein Vorschlag wäre, dass jedes Kind in der Schweiz die Geschichte des jüdischen Volkes zumindest 4 Stunden kennt und dann vielleicht versteht, was das bedeutet. Und dann muss man auch über Israel reden und dann muss man auch über diese Parolen, Hamas-Parolen, die ja hier überall in der Öffentlichkeit herumschwirren, reden, dass sie das verstehen. Das wäre meine Forderung. Teil des Geschichtsunterrichts müsste sein, die Geschichte des jüdischen Volkes. Und dann verstünden vielleicht die jungen Menschen, was da überhaupt passiert. Das wäre eine Forderung sicher, ja.
Der jüngste antisemitische Gewaltakt in Zürich und seine Folgen. Zu Gast war der Zürcher Gemeinderat Ronny Sief. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Milius.
Brauchen tun wir so viel Platz eigentlich nicht mehr, aber wir wollen hier sitzen bleiben, nur schon aus Prinzip. In etwa so klingt das, was die SPD im Bundestag gerade tut. Sie hält an ihrem altehrwürdigen Abgeordnetensaal fest und will die AfD zu einem Sardinendasein verknurren. Auch die Verfassungsrichter schützen die Platzansprüche der SPD. Gedanken dazu von Frank Wahrlich.
Das Urteil des Verfassungsgerichtes lässt viele unserer Demokraten hoffen. Es gibt weiten Raum für vielfältige Aktionen. Es ist verblüffend, was Mehrheit alles vermag. Und Mehrheit verletzt keine parlamentarischen Rechte, so die Verfassungsrichter. Die AfD wollte einen größeren Saal für ihre Abgeordneten im Bundestag. Die SPD wollte diesen Raum nicht hergeben. Die AfD klagte dagegen und bekam nicht recht. Die AfD könne auf engstem Raum arbeiten. Die parlamentarischen Rechte seien nicht eingeschränkt. Der alte, auch zukünftige SPD-Saal sei nicht so etwas wie die Silbermedaille im Wettbewerb der Demokratie. Der zweitgrößte Saal im Bundestag gehe nicht automatisch an die zweitgrößte Fraktion, so das Verfassungsgericht. Sollen Sie sich doch auf die Pelle rücken, witzelte mancher Sozi. Das ist die Proletenbrüstigkeit einer einstigen Volkspartei. Im ältesten Rat des Bundestages haben unsere Demokraten die Mehrheit. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts könnte der Ältestenrat munter weitermachen. Die Krähen hacken einander keine Augen aus, Kumpel der Demokratie. Die Union stimmt nicht gegen den eigenen Koalitionspartner und Grüne und Linke stimmen höchstens im EU-Parlament mit den Rechten. Man könnte eigentlich der AfD auch einen Raum im Keller zuweisen. Die Mehrheit ist da und der Zorn über Erfolge bei Umfragen macht erfinderisch. Dem Gesetz nach müsste es einen Bundestagsvizepräsidenten der AfD geben, nur das Gesetz wird nicht eingehalten, weil keiner der AfD-Kandidaten gewählt wird. Unsere Demokraten, Mehrheit ist Mehrheit. In den Landtagen wird ähnlich verfahren. Unsere Demokraten kegeln nach dem Prinzip, wir sind mehr, Bürgermeisterkandidaten von der Liste. siehe Ludwigshafen. Es reicht der Vorwurf, der Mann sei eine Gefährdung für die Demokratie, obwohl der Mann beamteter Lehrer ist. Da haben sie augenzwinkernd zusammengehalten und Fakten geschaffen. Schuftereien begründen eine stärkere Bindung als gute Taten. Die Mehrheit unserer Demokraten nehmen AfD-Politiker nicht in den Bundestagsfußballverein auf. Die bunten Fußballer stimmen einfach darüber ab, ob der demokratisch gewählte Abgeordnete mitkicken darf. Darf er natürlich nicht. Die parlamentarische Gesellschaft lehnt AfD-Politiker als Vereinsmitglieder ab. Auch wenn der Mann durch eine demokratische Wahl in den Bundestag gekommen ist, Mehrheit ist Mehrheit. Die parlamentarische Gesellschaft, Vorsitzender ist übrigens der ehemalige Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, tut einiges, um sortenrein zu bleiben. Die AfD kann dagegen klagen, die Aussichten in den erlauchten Kreis dieser günstig, aber elegant essen und trinkenden Demokraten aufgenommen zu werden, sind gering. Minderheitenschutz gibt es nur in der Sphäre des Sexuellen. Da steht die Hundemaske und das Penisimplantat unter Schutz. Ein AfD-Politiker, der Cello gelernt hat, soll im Reichstag den deutschen Gruß gezeigt haben. Das stimmt nicht, sagt der Mann. Hat er doch getan, sagt eine SPD-Politikerin und der Staatsschutz ermittelt. So wie mancher Messermörder Stimmen hört, sieht diese Frau Gesten, reine Kopfsache. Vielleicht könnte die aufmerksame Beobachterin erkennen, dass die linke Heidi Reicheneck mit ihrem Herumgefuchtel eigentlich Hakenkreuze in die Luft des Hohen Hauses malt. Ein Fall für den Staatsschutz oder doch ein Fall für Dr. Freud? Die Rechnung jedenfalls geht an die Staatskasse. Auch die Provinz lernt, wie es geht. Im oberbayerischen Weilheim will die AfD aus einem leerstehenden Kino eine Location machen. Das ist schwer zu verbieten, aber der schlaue Stadtrat, unsere Demokraten auf kommunaler Ebene, ändert einfach die Bausatzung und schon ist das AfD-Vorhaben gescheitert. Es werden Mehrheiten genutzt, um die rechten Politiker außen vor zu halten. Ein Grüner sagt, worum es eigentlich geht. Die Brandmauer hatte nie den Sinn, die AfD klein zu halten, sondern die AfD sollte von Einfluss und Regierungsbeteiligung ferngehalten werden. Es geht nicht um politische Positionen, sondern die Fleischtöpfe werden verteidigt. Mehrheiten so genutzt und Demokratie so angewandt, gebiert Monster. Die Geburtshelfer sitzen in allen Gremien, vom Bundestag bis hin in die Kommunen. Sie machen weiter, unsere Demokraten, und sichern so ihre lukrativen Jobs auf Kosten der Demokratie. Aber was Demokratie ist, bestimmt die Mehrheit und die steht unter der Herrschaft unserer Demokraten. Wir kennen das.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich.
Thank you.
Während die Weltöffentlichkeit auf die großen Krisenherde blickt, finden in der diskreten Kulisse des Sultanats Oman wegweisende Gespräche statt. Vertreter aus Washington und Teheran verhandeln in Maskat über das iranische Atomprogramm. Doch was für die eine nach diplomatischer Hoffnung klingt, wird in Israel mit größter Skepsis beobachtet. Dort befürchtet man eine strategische Falle. Warum ausgerechnet Oman wieder als Vermittler auftritt, warum Raketen das eigentliche Kernproblem sind und warum diese Verhandlungen für die Sicherheit Israels brandgefährlich sein könnten, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Pierre, bevor wir auf Oman eingehen, noch eine aktuelle Entwicklung. Es soll ein Treffen geben zwischen Netanyahu und Trump, wie am Wochenende bekannt wurde. Weiß man genau, was es da gehen soll zwischen den Spitzen von Israel und den USA?
Netanyahu ist sehr besorgt, dass bei diesem Deal, der vielleicht zustande kommt, im Prinzip die Interessen Israels nicht berücksichtigt sind. Netanyahu fliegt am Dienstag weg und er ist am Mittwoch im Weißen Haus angesagt. Das war eine ziemlich kurzfristig entschlossene Sache. Und sein Ziel ist, Trump darüber zu informieren, dass die Raketen, das Raketenprogramm, die ballistischen Raketen der Iraner für Israel höchst gefährlich sind.
Dann sprechen wir konkret darüber, was in Oman vor sich geht und was eben auch dieses Treffen zwischen Netanyahu und Trump in diesem Sinne auslöst. Ursprünglich war ja Istanbul als Treffpunkt für die Atomwaffengespräche im Gespräch. Nun ist es Maskat geworden. Warum eigentlich spielt Oman immer wieder diese zentrale Vermittlerrolle zwischen diesen Erzfeinden?
Oman wurde auch schon als die Schweiz Arabiens bezeichnet. Das ist zwar kein offizieller Titel, aber so unter Journalisten ist das eine Marke, die man dem Sultanat geschenkt hat, sage ich jetzt mal. Das Sultanat Oman ist klein, deshalb muss niemand Angst vor dem Sultanat haben. Und der Sultan ist sehr geschickt, hat Kontakte zu allen Seiten in der Region, also sowohl zum Iran als auch vorübergehend mal sogar zu Israel und natürlich zu den USA. Und das könnte helfen, hier einen Ausgleich der Interessen zu finden zwischen den Amerikanern und den Iranern. Warum Oman ausgewählt wurde, also ursprünglich, wie du richtig gesagt hast, war es die Türkei. Die Iraner fühlen sich offenbar mehr zu Hause in Oman, weil sie da weniger Einfluss von anderen arabischen Ländern haben, von anderen sunnitischen Staaten. Und vor allem Oman ist das Symbol, sage ich jetzt mal, für die Atomgespräche zwischen USA und dem Iran. Die haben in Oman begonnen und die wurden von Oman ursprünglich vermittelt. Und die Iraner wollen mit dieser Verlagerung ein Signal setzen. Uns geht es um Nuklearfragen und nicht um die anderen Themen, die Israel und auch die USA angehen möchten.
Das ist ja gerade der strittige Punkt, dass der Iran betont, es gehe ausschließlich um das Atomprogramm, während die USA und Israel fordern, auch über das Raketenprogramm zu sprechen. Warum sind denn aus deren Sicht diese ballistischen Raketen und Präzisionswaffen heute eigentlich das zentrale Problem und nicht mehr nur die nuklearen Kapazitäten auf dem Papier?
Die Iraner möchten das Nuklearthema vorwärts bringen, weil sie als Bedingung stellen, dass dann auch die Sanktionen gelockert oder vielleicht sogar ganz gestoppt werden. Für Israel sind diese Raketen an und für sich ein echtes Problem. Man hat das im Juni gesehen. Iranische Raketen und Drohnen sind in israelischen Städten eingeschlagen. Ein Spital, eine Klinik wurde im Süden des Landes ziemlich zerstört. Nicht vollkommen, aber doch ein großer Schaden. Das Weizmann-Institut in Rehovot, eines der großen Forschungsstellen des Landes, hat auch was abbekommen. Und das hat die Forschung in diesem speziellen Labor zurückgeworfen. Also diese Raketen, erstens haben sie eine ziemlich gute Reichweite. Sie erreichen die israelischen Städte, sie erreichen auch Infrastrukturanlagen, sie haben auch Stellen der israelischen Armee angegriffen und zum Teil Schaden angerichtet. Das hat man nicht an die große Glocke gehängt, aber das ist so. Und deshalb sind diese Raketen ein echtes Problem. Die Iraner haben große Fortschritte gemacht bei ihrer Raketentechnologie. In Kombination mit Nuklear sind diese Raketen eine existenzielle Bedrohung.
Während in Maskat verhandelt wird, drohen Irans Verbündete Houthi, Hisbollah, die Miliz im Irak, damit ihre Angriffe fortzusetzen. Sind diese Stellvertreter Teil eines Kalküls oder agieren sie mittlerweile außerhalb der Kontrolle Teherans?
Die Iraner haben sie eigentlich bisher immer eingesetzt, diese Stellvertreter. Jetzt haben sie aber ein Problem. Die Hisbollah ist stark geschwächt. Militärisch geschwächt durch die israelischen Schläge im Sommer. Und die libanesische Regierung hat eigentlich kein großes Interesse daran, dass die Hisbollah sich da in den Krieg, der vielleicht kommt, dass sie sich da einmischt und Partei ergreift. Die Libanesen befürchten mit Recht, dass das einen massiven israelischen Gegenschlag gäbe. Die Houthis sind zwar in der Lage, Israel mit Raketen zu beschießen, sie haben bisher aber nur damit gedroht, aber ich zweifle nicht daran, dass sie sich den Iranern anschließen würden, sollte es zum Schlagabtausch kommen.
In Israel ist die Rede von einer strategischen Zeitfalle, gewissermaßen die Gefahr, dass der Iran die Gespräche nur nutzt, um Zeit zu gewinnen und währenddessen seine Waffenbestände eben in Ruhe systematisch ausbaut. Ist das eine reale Gefahr?
Was ist eine Gefahr? Wenn man sieht, dass daran zum Beispiel der Außenminister Araghchi ist nach dem Treffen in Oman nicht direkt nach Teheran geflogen, um neue Instruktionen einzuholen vom Revolutionsführer, sondern er ist zuerst nach Doha geflogen, um dort an einer Konferenz teilzunehmen. Nun, wenn das Thema wirklich so dringend wäre für ihn, dann hätte er wahrscheinlich einen Direktflug nach Teheran genommen. Und das sind so kleine Indizien, die zeigen, die spielen auf Zeit.
Das heißt, diese Verhandlungen, die könnten ja auch militärische Optionen bremsen. Was passiert denn, wenn diese Gespräche scheitern oder bewusst verschleppt werden? Wie realistisch ist dann eine direkte militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran?
Die ist eigentlich sehr realistisch. Der US-Präsident Trump hat ja seine, wie er sagt, schöne Armada auflaufen lassen. Die sind jetzt eigentlich bereit zuzuschlagen, falls die Gespräche scheitern. Und die Iraner sagen ihrerseits, wenn wir angegriffen werden, von wem auch immer, dann werden wir Israel als erstes unter Beschuss nehmen. Also die israelische Luftwaffe, die Streitkräfte, die sind eigentlich in höchster Alarmbereitschaft. Ob und wann es dann losgehen wird, das kann man im Moment nicht sagen. Aber es ist alles vorbereitet für einen ziemlich heftigen Schlagabtausch.
Wenn man das alles zusammennimmt, was du da schilderst, wie groß sind denn überhaupt die Erfolgsaussichten dieser Gespräche, auf die doch einige Leute Hoffnung setzen?
Ich schätze sie für ziemlich klein ein, aus mehreren Gründen. Erstens sind die Positionen der Iraner und Amerikaner, die sind sehr, sehr weit entfernt. Die Iraner können und wollen nicht auf ihr Raketenprogramm verzichten. Würden sie darauf verzichten, würden sie sich eigentlich jede militärische Reaktion verunmöglichen, weil ihre Luftwaffe ist am Boden. Erstens haben sie wenig Ersatzteile wegen den Sanktionen und zweitens hat die israelische Luftwaffe dafür gesorgt, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Und ohne Raketen wäre das Land eigentlich militärisch impotent. Deshalb kann Teheran nicht auf diese Raketen verzichten oder will nicht auf diese Raketen verzichten. Ich nehme an, umgekehrt, dass Netanyahu bei seinem Besuch im Weißen Haus darauf drängen wird, dass die Amerikaner die Bedingung stellen, dass die Iraner auf das Raketenprogramm verzichten, das einstellen. Und da haben wir schon mal einen großen Konfliktpunkt. Ein weiterer Konfliktpunkt wird sein, dass die Iraner nicht auf ihre Stellvertreter verzichten wollen, weil die eben eine bequeme Angriffsphalanx bilden gegen Israel. Bequem, weil das nicht von ihrem Territorium aus geschieht, sondern von fremden Territorium, also aus dem Libanon oder aus dem Jemen. Und die Amerikaner aber fordern, dass diese Unterstützung der Stellvertreter gestoppt werden. Also nur schon diese beiden Themen, die werden sehr schwierig zu überbrücken sein.
Ein allfälliger Konflikt, der würde auch nicht regional bleiben. Welche globalen wirtschaftlichen Folgen, etwa durch eine Blockade der Straße von Hormuz, müssten wir befürchten konkret?
Wir haben die Iraner damit gedroht, dass diese Straße, wo immerhin 20% des Ölkonsums durchgeht, dass diese Straße blockiert würde. Das würde natürlich höhere Ölpreise bewirken. Das würde inflationäre Tendenzen auslösen, das würde die Investitionsfreudigkeit dämpfen. Wenn das wirklich durchgeführt wird von den Iranern wie angedroht, dann hätte das weltweit empfindliche wirtschaftliche Folgen.
Diese Parallelität der Gespräche jetzt in Oman und gleichzeitig treffen Netanyahu und Trump aufeinander, ist das in irgendeiner Weise sinnvoll für den Fortgang des Ganzen oder eher hinderlich?
Jetzt kommt darauf an, wie man fragt. Also für die Israelis ist es eigentlich eine Notwendigkeit, weil sie nicht möchten, dass dieses Raketenprogramm weitergeführt wird von den Iranern. Für die Iraner ist es eher ein Hindernis, würde ich jetzt mal annehmen, weil sie diese Raketen dringend benötigen, um sich zu verteidigen und um sich ein militärisches Gewicht zu geben, weil ohne das haben sie eigentlich nichts mehr. Interessant ist vielleicht auch noch das ursprüngliche Ziel von Trump, waren weder Raketen noch nuklear noch sonst ein interessantes Thema, sondern das war, um den Leuten, die gegen das Regime demonstrieren, um ihnen zu helfen. Das hat er ihnen auch gesagt. Sie sollen auf die Straße gehen, die Hilfe sei unterwegs. Die Iraner, wie ich höre, sind nun frustriert und verärgert und enttäuscht, dass Trump dieses Versprechen nicht mehr erwähnt.
Das heißt, Trump geht es jetzt wirklich nur noch um einen Erfolg in dieser Atomwaffengeschichte und das Schicksal der Menschen im Iran scheint ihm egal zu sein.
So scheint es im Moment, es sei denn, er habe eben noch eine Karte in der Hinterhand. Das hat man bisher nicht erkennen können.
Die Gespräche im Oman über das iranische Atomwaffenprogramm, das war die Analyse unseres Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Besten Dank, Pierre.
Ich danke dir und schönen Tag.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 9. Februar. Ein Blick ins weitere Programm. Im Lehrerzimmer unserer Sendung rund um Bildungsfragen geht es heute unter anderem um das Social-Media-Verbot, das von Australien aus weitere Kreise zieht und auch in Deutschland konkret diskutiert wird. Die AfD stellt sich gegen ein Verbot und schlägt andere Maßnahmen vor, um den Umgang mit dem Smartphone und den sozialen Medien zu regeln. Welche das sind, das hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr. Das Lehrerzimmer ist, wie alle unsere Sendungen, auch in unserer Mediathek unter konterfunk.radio abrufbar. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann mit meinem Kollegen Marcel Joppa. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.